Wir fahren nun im Römerbrief weiter, im Kapitel 8. Und zwar sind wir hier bei Vers 12 angelangt, Römer 8. Wir lesen Vers 12 bis Vers 17. Und das ist Gottes Wort. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Lieber Herr, wir danken dir für dein Wort, das uns näher zu dir führt und zum Verständnis deines Wirkens zu unserem Heil. Wir bitten dich, dass du uns verstehen lässt, was der Apostel hier geschrieben hat, dass wir das auch in der Tiefe erkennen können. Und ich bitte dich, dass du mir meine Lippen so öffnest, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Diesmal haben wir einen relativ kurzen Abschnitt verglichen mit den vorherigen. Und ich denke, das ist sinnvoll, dass wir bei diesem kurzen Abschnitt bleiben, weil der enthält wirklich sehr viel, worüber wir nachdenken sollten. In diesem kurzen Abschnitt, da schließt Paulus jetzt etwas ab, sozusagen. Und das ist sein Vergleich zwischen den zwei Stellungen, in denen wir als Menschen sein können. Über mehrere Kapitel hat er immer wieder verglichen zwischen in Adam und in Christus, im Bund der Werke oder im Bund der Gnade sein, im Fleisch sein oder im Geist sein. Und hier kommt er jetzt noch einmal zurück in diesem Abschnitt auf den Unterschied zwischen dem, was es heißt, im Fleisch zu sein oder im Geist zu sein. Zuletzt sagte er, was wir das letzte Mal betrachtet haben in Vers 9, ihr seid nicht im Fleisch, sondern ihr seid im Geist. Und das trifft natürlich auf diejenigen zu, die in Christus sind. Die sind auch im Geist und nicht mehr im Fleisch, wie als sie in Adam waren. In ihnen wohnt der Heilige Geist, der in ihnen auch das Gesinntsein nach dem Geist bewirkt hat. Der Heilige Geist hat diese Menschen, zu denen wir uns ja auch zählen, hat sie, um es mit einem moderneren Ausdruck zu sagen, der Heilige Geist hat uns neu verdrahtet. Das hört man manchmal so, oder? Wir sind neu verdrahtet. Wir sind von innen heraus neu gestaltet. Das Geistliche hat in unserem Leben sozusagen die Oberhand jetzt. Das Geistliche ist überlegen gegenüber dem, was mit dem Fleisch zu tun hat. Und das heißt aber auch, dass wir noch nicht ganz vollendet sind. Dieses Neuwerden, diese Neugestaltung, das geschieht als ein Prozess in uns und mit uns. Dieser Prozess ist erst abgeschlossen, wenn der Herr wiederkommt und alles vollendet. Bis dahin leben wir zwar nicht mehr im Fleisch, aber das Fleisch ist noch in uns. Wenn wir das wissen, ist das oft ein Trost, oder nicht? Dass das Fleisch halt noch in uns ist. Und es tut da gewisse Dinge oder es versucht gewisse Dinge mit uns zu tun. Und wir wundern uns, wenn wir das wissen, wundern wir uns nicht so sehr und sind nicht gleich verzweifelt, wenn wir die Erfahrung machen, dass wir als geistliche neue Menschen immer noch in Sünde fallen können. Trotzdem zeigt uns der Apostel auch immer wieder, dass wir uns nicht auf diesem Wissen ausruhen sollten. Dass wir sagen, uns damit entschuldigen, dass wir halt immer noch Sünder sind. Und da passieren halt all diese Dinge. Da muss ich gar nicht groß etwas dagegen tun. Nein, wir sollten anstreben, Überwinder zu sein. Und am Ende des 8. Kapitels sagt er auch, wir sind Überwinder. Wir sollen durch den Geist die Handlungen des Leibes töten, sagt der Apostel. Es ist ein aktives Tun, Anstreben und Tun. Vers 13, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Und mit diesen Worten zeigt Paulus, dass wir zwar Befreite sind, nicht mehr Sklaven, nicht mehr geknechtet, nach dem Fleisch zu leben. Aber wir können noch nach dem Fleisch leben. Das bringt dann als Frucht nichts als Tod hervor. Das ist eine sehr hässliche Sache. Wenn ein Christ nach dem Fleisch lebt und den Geruch des Todes an sich hat dadurch. Im Galaterbrief lesen wir, offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsucht, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Wie hässlich, wenn Kinder Gottes dem fleischlichen Begierden nachgeben und solche Ausflüsse zeigen. Ja, das riecht nach Tod. Wenn hingegen der Geist uns leitet, nach der neuen Gesinnung zu leben, dann ist die Frucht Leben, mehr Leben. Das ist herrlich anzusehen, oder nicht? Liebe, wenn die Liebe das Beherrschende ist bei uns, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Galater 5, Vers 22. Paulus zeigt jetzt in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, ab Vers 12, wie wir durch den Geist die starken Triebe und Begierden des Fleisches überwinden können, töten können, dass wir das können. Er sagt, zuerst, ganz am Anfang, Brüder, wir sind nicht mehr Schuldner des Fleisches, so dass wir nach seinen Trieben leben müssten. Immer wenn Paulus seine Leser so anspricht, dass er noch Brüder dazufügt, dann macht er eine starke Betonung. Brüder, sie sollen aufmerken, und sich daran erinnern, wer sie sind, dass sie eben Brüder sind. Das ist Brüder von Paulus, Brüder von dem Herrn Jesus. Menschen, die in Christus sind. Ihr seid Brüder, das heißt, ihr seid Menschen, die in Christus sind. Das ist eure Identität. Denkt daran, wer du bist. Erinnert euch daran, ihr seid Söhne des lebendigen Gottes. Lebt als solche. Ihr könnt das. Einzig hier dürfte man sagen, wir schaffen das. Wir sollten uns bewusst machen, dass wir, auch wenn das Fleisch noch da ist und uns treiben will, dass wir dem Fleisch gegenüber keinerlei Verpflichtungen mehr haben. Es kann seinen langen Arm nach uns ausstrecken und versuchen, nach uns zu greifen, aber es kann uns nicht wirklich festhalten und es kann uns nicht zu etwas zwingen. Es kann das Fleisch nicht. Lass mich das etwas ausführen, versuchen zu erklären. Am Beispiel des Volkes Israel kann man das gut illustrieren. Wir könnten Israel in Ägypten, noch in Ägypten, könnten wir mit diesem im Fleisch vergleichen. Sie waren unter den Pharao versklavt und waren gezwungen, seinen Willen zu tun, für ihn hart zu arbeiten, für den bösen Herrscher Pharao, ohne guten Lohn dafür zu bekommen. Aber es kam der Tag, da Gott sie befreite. Er vernichtete die starke Armee der Ägypter und nahm ihnen ihre Macht und führte die Israeliten in die Freiheit, in ein neues Land, wo sie frei waren. Sie waren dann in Kanaan. Und das ist ja typologisch gesehen das Königreich Christi. Von dem diejenigen Bürger sind, die in Christus sind. Und sie sind im Geist. Und in diesem neuen Status hat Ägypten und der Pharao keinerlei Anspruch mehr an sie. Er kann sie nicht mehr dazu zwingen, für ihn zu arbeiten oder ihm gar Steuern zu bezahlen und, und. Das ist dasselbe wie bei uns, die wir im Geist sind. Wir sind dem Fleisch nicht mehr verpflichtet. Das war früher, als wir noch im Fleisch waren oder wie in Ägypten. Nun hat die Sache aber noch einen, ich würde nicht sagen einen Haken, aber da ist auch noch etwas sehr Unangenehmes dabei. Es ist so, dass diese Israeliten zwar in Kanaan dann leben, im neuen Königreich, das Reich Gottes abbildet. Sie haben das lokale Reich des Pharao Ägypten weit hinter sich gelassen. Aber wie sieht es in ihnen drin aus, bei den Israeliten? Sie waren nicht mehr Gefangene vom Pharao. Gott hat sie befreit, um für ihn zu leben im neuen Reich. Wie sieht es in ihnen aus? Ist vielleicht nicht doch etwas von Ägypten in ihnen und versucht sie weiterhin nach der Kultur Ägyptens zu leben? Ich hatte einmal einen amerikanischen Pfarrer aus Florida. Ich sage euch nicht, wie er heißt. Ich hatte ihn etwas humorvoll kritisiert, weil er im Garten seines Hauses in Österreich einen Swimmingpool eingebaut hatte. Und ich gesagt, ja, du hast Pfarrer, einen Swimmingpool im Garten. Und dann sagte er auch auf humorvolle Weise, you can take the boy out of Florida, but you cannot take Florida out of the boy. Versteht ihr, was das heißt? Du kannst den Jungen aus Florida herausnehmen, aber du kannst nicht Florida aus dem Jungen herausnehmen. Es ist einfacher, von einem Land in ein anderes umzuziehen, als die Kultur des vorherigen Landes aus dem Herzen heraus zu ziehen. Manchmal sehnten sich die Israeliten zurück nach den Vorzügen Ägyptens, nach den Fleischtöpfen Ägyptens und so weiter. Sie sahen den Kampf und die Entbehrungen in der Wüste und sie vergaßen auf einmal, wovon sie befreit waren. Und sie waren nicht mehr dankbar für ihre Befreiung. Und sie fielen dann zurück in alte Gewohnheiten, in die Kultur der Ägypter, in den Götzendienst und so weiter. Und manche neugeborenen Christen, die aus einer schlimmen Vergangenheit kommen, vielleicht Alkoholsucht oder Drogensucht, Gewalt, Hass, Unbeherrschtheit und all diese Dinge, an die sie gewohnt waren. Manche, die dann zum Glauben kommen an Christus, die können das alles auf einen Schlag ablegen. Ist vorbei, kommt nicht mehr zurück. Aber andere haben über viele Jahre einen großen Kampf, um diese Dinge zu überwinden, weil das Leben im Fleisch sie so stark geprägt hat. Aber Paulus erinnert uns daran, dass das Alte in Wirklichkeit keine Macht mehr über uns hat. Das ist die Realität. Das Alte hat in Wirklichkeit keine Macht mehr über uns. Wir sind nicht mehr daran gebunden. Es ist nicht wahr, wenn man sagt als anonymer Alkoholiker, «Hallo, ich bin James und ich bin ein Alkoholiker», der schon seit 10 Jahren nicht mehr Alkoholiker ist. Aber Sie müssen das so sagen, um irgendwie einander zu verstehen zu geben, dass Sie immer noch in Gefahr sind und so weiter. Aber das stimmt eigentlich nicht, oder? Ein Christ, der befreit ist durch Christus, der ist nicht mehr an diese alten Dinge gebunden. Man kann ihm zwar gewisse Dinge vormachen, die Sünde betrügt uns, unser Herz betrügt uns, aber die Realität ist, dass wir nicht mehr an das Fleisch gebunden sind. Wir sind dem Fleisch nicht mehr verpflichtet. Wir sind für das alte Ägypten gestorben und wir sollten nun auch seine Kultur, die verblieben ist, in uns abtöten. Alles daran setzen, das ganz abzutöten. Paulus hat hier geschrieben, wenn ihr durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Wenn er sagt, die Handlungen des Leibes, dann sagt er damit nicht, dass der Leib an sich schlecht ist. Aber der Leib wurde von der Sünde benutzt. Sie hat sich den Leib zum Werkzeug gemacht, die Sünde. Und der Leib ist deshalb gewissermaßen gewohnt, in der Sünde zu leben. Da ist noch eine Gewöhnung da, die muss abgetötet werden. Der Leib muss umgewöhnt werden. Der Leib muss jetzt für das Gute genutzt werden. Wie Paulus in Römer 6 sagte, stellt euch selbst der Gerechtigkeit zur Verfügung. Stellt euren Leib der Gerechtigkeit zur Verfügung. Später im Brief sagt dann Paulus auch, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt. Es kommt dann weiter noch durch die Erneuerung eures Sinnes. Darüber werden wir dann im Kapitel 12 noch ausführlicher nachdenken. Sinclair Ferguson kommentiert hierzu, wenn es da um den Leib geht. Er sagt, Heiligung ist durch das veränderte Leben im Leib sichtbar. Heiligung ist körperlich oder sie existiert nicht. Das ist ein Satz, da lohnt es sich, darüber nachzudenken. Heiligung ist körperlich oder leiblich oder sie existiert nicht. Sie ist nicht da. Wir dürfen den Leib nicht mehr der Sünde überlassen. Gott hat uns die Freiheit vom Fleisch geschenkt, damit wir den Leib für den Gottesdienst zur Verfügung stellen. Damit meine ich nicht diese Stunde oder zwei am Sonntagmorgen oder am Sonntagabend mit Gottesdienst, sondern der Dienst für Gott in der ganzen Woche. Unseren Leib für den Dienst Gottes zur Verfügung stellen. Aber wie geht das denn? Wie schaffen wir es, nicht von der Sünde überwunden zu werden, sondern sie zu überwinden? Paulus schreibt: Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Wandelt im Geist und dann werdet ihr die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Es ist etwas wie ein Tausch, oder man stellt sich entweder dem einen oder dem anderen zur Verfügung. Paulus sagt hier eigentlich: Lebt aus der Kraft des Geistes, denn sie ist euch gegeben. Lebt nach dieser neuen Realität. Der Geist, der euch gegeben ist, ist nicht ein Geist der Knechtschaft, sondern der Geist der Sohnschaft. Lebt wie Söhne. Macht euch selbst bewusst, dass ihr in einem vollkommen neuen Stand seid. Und Paulus gibt hier nicht gute Ratschläge, wie wir besser leben können oder so, wie wir uns bemühen können, etwas, ein besseres Leben hinzukriegen, sondern er spricht über eine Realität. Das ist so in eurem Leben. Ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen. Und das ist nicht nur eine neue Stellung, die wir vor Gott haben. Wir sind in einer neuen Stellung vor Gott. Wir sind in den Status von Gerechten versetzt worden. Das ist eine juristische Stellung vor Gott. Gott, der oberste Richter, hat uns für Gerechte erklärt. Das ist eine Deklaration vor Gericht. Das Gericht hat entschieden, diese ist gerecht, weil eben uns Christi Gerechtigkeit angerechnet wird. Es ist eine juristische Stellung. Aber das ist nicht das Einzige. Und wir sind auch nicht nur Bürger des Königreichs der Himmel, sodass wir da wie in einem Land Wohnrecht hätten, diesem Königreich. Es stimmt, auch das ist uns gegeben. Wir sind zugelassen, wir haben Einlass erhalten in das Königreich der Himmel. Aber wir sind nicht nur in einem Dienstverhältnis, das auch nicht, in ein Dienstverhältnis zu Gott eingetreten, obwohl das auch stimmt. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern wir sind nun Knechte im Dienst des Herrn. Es ist auch ein Dienstverhältnis. Aber was Paulus hier weiter beschreibt, ist noch viel mehr. Es ist noch großartiger. Wir sind in einer organischen, familiären Beziehung mit dem dreieinigen Gott. Wir sind in seiner Familie. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Söhne Gottes. Wir sind mit Gott in einer echten Vaterbeziehung. Es ist eine Beziehung der Liebe. Wir rufen Abba. So sprechen wir ihn an, eine liebevolle und vertrauensvolle Anrede, die kleine Kinder gebrauchten, wenn sie ihren Vater ansprachen. Papi, in so einer Beziehung sind wir mit Gott. Und das ist nicht eine äußerliche Sache, das ist organisch, lebendig. Wir sind da hineinversetzt worden in diese Familie Gottes und er ist tatsächlich unser Vater geworden. In Christus ist uns Gott so nahe gekommen, wie es in einer irdischen Vater-Kind-Beziehung nicht einmal möglich ist. Wenn ihr die beste Beziehung zu eurem Vater hattet, die liebevollste Beziehung zu ihm, die man sich vorstellen kann, was die Beziehung mit unserem himmlischen Vater angeht, das ist noch viel, viel besser, mehr. Jesus sprach von dieser innigen Beziehung, die wir mit dem Vater hatten, mit ihm, durch ihn, mit dem Vater. Als er für uns betete in Johannes 17, hat er gebetet zuerst für die Jünger, die direkt ihm nachfolgten damals, und dann für alle, die durch sie zum Glauben kommen werden in der Zukunft. Und da sind wir dabei. Und er betete für uns, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns eins seien. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Also wir in Gott und er in uns. Es gibt keine engere Beziehung. Das ist einmalig. Das gibt es nicht nur in keiner irdischen Familie, sondern auch in keiner der Religionen, dass die Vaterliebe Gottes das Tragende der Beziehung zur Gottheit ist. Der Vater hat uns, die wir Sünder, die wir seine Feinde waren, als Söhne angenommen, mit einer ewigen Liebe uns geliebt. Diese Liebe haben wir von Anfang an nicht verdient. Etwa durch Ausübung einer echten Religion oder ein gutes Leben. Wir können sie auch nicht verdienen und wir können sie auch nicht erhalten durch so etwas. Wir können die Beziehung zum Vater nicht erhalten aufgrund von unseren richtigen und guten Bemühungen. Aber Gott wird sie erhalten durch seinen ewigen Bund, den er mit uns geschlossen hat. Und er hat seinen Geist der Sohnschaft in uns gegeben, der dies in uns bezeugt, sodass wir durch das Zeugnis des Geistes Gewissheit haben. Er erzeugte in uns ein Wissen, das viel mehr ist als eine Überzeugung, die wir durch Abwägen von Fakten oder Glaubensinhalten gewinnen. Das ist ein übernatürlich geschaffenes Wissen, eine Gewissheit. Die Kinder Gottes werden durch den Heiligen Geist geleitet. Das heißt nicht, wie das manchmal irrtümlich angenommen wird, im Zusammenhang mit dieser Stelle, dass der Geist uns eingibt durch Eindrücke oder Zeichen, wie wir dann Entscheidungen treffen sollen. Das wird als Geistesleitung bezeichnet. Die Leitung des Geistes ist etwas anderes. Paulus erklärt das im ganzen Zusammenhang dieser Kapitel. Die Leitung des Geistes ist die Veränderung unseres Herzens, unseres Sinnes, die uns unser gesamtes Leben nach dem Willen Gottes, nach dem ethischen Willen Gottes führen lässt. Der Geist leitet uns darin, so zu leben, wie es Gott gefällt. Es ist das neue Wollen des neuen Gehorsams, zu dem wir fähig gemacht wurden. Gott schenkt das Wollen und auch das Können, sagt Paulus in Philipper 2, Vers 13. Weil Gott unser Vater ist, haben wir als seine Kinder auch die Herzenseinstellung des Vaters bekommen. Es ist der Familiengeist und die Familienkultur, die uns prägt. Wir haben ja diese Sprichworte. Manchmal sagen wir, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Meistens sagen wir das in einem eher negativen Zusammenhang, aber es ist hier positiv. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Oder wie der Vater, so der Sohn. Man kann oft erkennen, dass Kinder das Wesen der Eltern irgendwie geerbt haben, mitbekommen haben. Meine Frau zum Beispiel ist in manchen Dingen oder in vielen Dingen wie ihr Vater. Sie hat das irgendwie mitbekommen in ihrem Charakter, in gewissen Regungen und Bestrebungen. Und das ist genauso der Fall bei unserem himmlischen Vater. Wir können das erkennen, nicht wahr? Gottes Kinder können, nachdem sie zu seinen Kindern geworden sind, können sie nicht mehr so leben wie vorher. Sie haben den Sinn des Vaters bekommen. Und Paulus ermahnt uns hier gewissermaßen, auch entsprechend zu leben, das auszuleben. Und wir tun dies, indem wir es uns zuerst bewusst machen. Denk daran, du bist ein Sohn des lebendigen Gottes. Du hast sein Wesen, weil sein Geist in dir lebt und wirkt. Und dann, weil wir Kinder sind, sind wir auch Erben. Es liegt eine Erbschaft für uns bereit im Himmel, wenn wir dahin kommen. Da ist eine Erbschaft für uns bereit. Gepriesen, schreibt der Apostel Petrus, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Das ist mit einer solchen Gewissheit geschrieben. Das ist so. Das Erbe ist bereit und ihr werdet dahin kommen, weil ihr werdet bewahrt, ihr bleibt bewahrt. Und in der letzten Zeit wird das offenbar werden. Das ist nicht, passt auf, bemüht euch, vielleicht kommt ihr dahin. Nein, das ist bereits schon gegeben. Diese große Gewissheit. Und Petrus, so wie auch Paulus das tut im Römerbrief, errichtet unseren Blick auf die künftige Herrlichkeit, die auf uns wartet, die vollkommen sicher da bereitsteht, um uns Mut zu machen. Wozu? Um uns Mut zu machen, auch inmitten der Bedrängnisse und Leiden der jetzigen Zeit auszuharren. Bedrängnisse und Leiden, die durch die Sünde und durch die Schwachheit des Fleisches entstehen, die von Feinden Christi, aber auch von uns selbst stammt. Auch wir selbst machen uns diese Bedrängnisse und Leiden durch unsere eigene Sünde. Auf diese Leiden und die Schwachheit, da wird Paulus dann im nächsten Abschnitt ausführlicher eingehen, das werden wir noch miteinander studieren, aber ich möchte jetzt zum Abschluss seine Schlussfolgerung, die er dann am Ende des Kapitels zieht, möchte ich jetzt schon vorlesen, damit wir dadurch ermutigt werden. In diesem allen, in diesen ganzen Kämpfen, Schwachheiten und Überwinden und Widerfallen und so weiter, in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.